D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanli Anwar.
Männer gehen damit sehr offen um, im Gegensatz zu Frauen. Da geht man sich da halt so in der Hosentasche an den Pullermann. Das ist eigentlich ganz normal so. Ich glaube, das machen viele Jungs.
Sagt ein Schüler aus Leipzig zum Thema Selbstbefriedigung in der Aufklärungsdoku Make Love. Übrigens lange vor der Fußball-Europameisterschaft produziert, falls jetzt jemand bei dem Spruch an Bundestrainer Jogi Löw denken musste. Naja, zurück zur Doku. Im Juli wird die 4. Staffel im ZDF gesendet. 4 neue Folgen von Teenagerliebe über Probleme beim Orgasmus bis hin zu Tipps und Tricks für den Analverkehr. Sexologin Ann-Marlene Henning führt wieder durch die Sendung und gleich spricht sie ausführlicher darüber mit uns in Eine Stunde Liebe. Vorher reisen wir aber kurz im Liebestagebuch schön zum Liebesurlaub an den Strand nach Portugal.
D-Radio Wissen.
Sand an den Füßen, Sonne auf der Haut und ein leichter Wind geht durch die Haare. Bei unserem Liebestagebuch hören wir ja jede Woche ein paar Sexgeschichten. Und dieses Mal hat es sich Philipp aus Berlin mit seiner Freundin in Portugal gut gehen lassen.
Also ich war jetzt mit meiner tollen Freundin im Urlaub, Algarve, Portugal. Und wir hatten uns das ja im Januar schon so vorgenommen, geguckt, was man so unternehmen könnte an Ländern, und haben uns dann recht schnell geeinigt. Und uns war dann auch klar, dass wir so einen aktiv Wellnessurlaub haben wollen. Surfen gehen und wandern und ja, erkunden. Und ja, wie das halt auch immer so im Urlaub ist, man ist dann relativ raus aus dem Alltag und freut sich auf den anderen, kann so richtig genießen. Und dadurch, dass das dann auch so heiß ist, kann man halt auch immer ein bisschen sich lockerer anziehen. Wir waren meistens auch im Hotelzimmer mit Klimaanlage an, nackig, und haben dann immer schön zusammen gekuschelt und ja, war halt schön, so diese nackte Haut zu spüren. Und der letzte Tag war halt mit so am schönsten, weil wir morgens laufen waren, getrennt voneinander, und nach dem Frühstücken nochmal kurz am Pool waren und dann irgendwie nochmal duschen. Und dann war mir irgendwie schon klar, sie war zuerst duschen. Als ich dann danach aus der Dusche kam, dass sie irgendwie vielleicht sich wieder ein bisschen selbst geil macht, und kam dann so raus aus dem Bad, und da lag sie jetzt schon auf dem Bett und hat an sich selber rumgespielt und hatte schon wieder dann direkt so ihren Blick drauf gehabt, wo mir jetzt schon klar war, okay, die will sofort loslegen. Und dann dachte ich mir so, oh, irgendwie richtig Lust habe ich auch nicht, aber warum sollte ich ihr das jetzt so sagen? Verwöhne ich sie einfach halt mit meinem Mund und meinen Händen. Und hatte sie dann halt so gepackt und ihre Hände erstmal abgewehrt, damit sie halt nicht sofort zu meinem Schwanz kam. Und hab sie dann halt erstmal geleckt, so dass dann halt erstmal so die Schamlippen und den Kitzler ein bisschen verwöhnt hatte, auch mit der Zungenspitze. Und nach einer gewissen Zeit dann auch angefangen habe, so Finger, zuerst halt den Zeigefinger, danach dann noch den Mittelfinger reinzustecken. Und ja, mit der Zeit weiß man ja, wie viel man halt so benutzen kann an Fingern, und nach einigen Minuten kam sie auch. Und das Lustige war, am Abend zuvor hatten wir auch Sex, und da kam halt nur ich und nicht sie, und sie hatte sich so ein bisschen geärgert. Und diesmal kam halt sie, und der Orgasmus hatte sich halt super lang hinausgezögert. Und das war halt auch dann wieder echt ziemlich lustig, wie sie das beschrieben hatte, weil gewisse Körperteile in den Füßen und am Kopf oben an der Haut alles so gekribbelt hatte. Und das kenne ich halt auch, war zwar super selten, aber das ist halt schon ein ziemlich weirdes Gefühl, weil man sich denkt, oh Gott, hoffentlich klappe ich nicht gleich zusammen. Ja, und dann wenig später hatte sie halt gechillt und hatte ich halt Bock und so ein bisschen an ihrem Popo rumgespielt, auf den ich halt so mega krass stehe, und dann steckte dann halt dort drinnen der Penis, und dann ging es halt los. Und ja, dann hatten wir tagsüber halt noch einen richtig schönen entspannten Tag mit Strand, Pool, noch essen gehen in ein richtig schönes Restaurant mit Sonnenuntergang, und dann hatten wir halt abends nochmal richtig schönen Sex, so mit Augen verbinden und mit dem Massageöl, und ah, war ein richtig, richtig schöner Urlaub. Es fehlt da eigentlich wirklich an nichts. Ja, mal gucken, vielleicht geht's im November, wenn es wieder kalt wird in Deutschland, wieder rüber an die West Coast von Portugal und dann mal schauen, weil gewisse Sachen hatte man sich ja eigentlich vorgenommen, aber in fremden Ländern ist das auch nicht so einfach, irgendwo in einem Pool während andere Leute noch drumherum sind. Auch nachts ist das halt dennoch ziemlich gut zu erkennen, weil es dann beleuchtet ist. Und jetzt irgendwie in öffentlichen Plätzen da mal kurz ein Quickie schieben, nicht so unriskant. In Berlin kann man das irgendwie besser einschätzen.
Also Berliner in Badelandschaften, aufgepasst. Philipp ist back in town. Wenn ihr auch gerne aus eurem Liebesleben plaudern und prahlen möchtet, wir freuen uns über E-Mails. Einfach an mail@deradiowissen.de.
Deradiowissen. Eine Stunde Liebe.
Liebe machen kann man lernen, das ist das Motto der Doku-Reihe Make Love, die seit 3 Jahren im ZDF läuft. Mitte Juli startet die 4. Staffel und wir sprechen in einer Stunde Liebe mit der Frau, die in der Doku immer so aufgeschlossen mit verschiedenen Menschen über ihr Liebesleben und Sexpraktiken, aber auch über Gefühle und Ängste spricht. Ann-Marlene Henning, Sexologin und Paartherapeutin, gebürtig aus Dänemark, aber seit Jahren schon in Hamburg, wo sie auch ihre Praxis hat und von wo sie uns auch jetzt zugeschaltet ist. Du besuchst eine 9. Klasse einer Gesamtschule in Leipzig, bist also unter 15-, 16-Jährigen. Die gelten ja als sogenannte Generation Porno mit oftmals unrealistischen Vorstellungen von Sex. Hast du das auch so empfunden?
Nein, das ist Generation Sehnsucht. Ah. Ja, das ist einfach, es wird so gesagt, Generation Porno, weil man denkt, die sind so kaputt von Porno. Mhm. Und das ist nicht so ganz richtig. Also ich bin immer noch der Meinung, Porno macht was und kann auch was Schlechtes tun, aber es kann ja auch was Gutes tun, erstaunlicherweise. Mhm. Die können was sehen und lernen, quasi so Theorievorlauf von Dingen, die die später tun werden. Und dann müssen sie nur eine differenzierte Haltung bekommen zu Porno. Und deswegen müssen wir doch drüber reden.
Mhm. Hatten Sie denn irgendwie unrealistische Vorstellungen im Gespräch mit dir, dass Sie irgendwie einen bestimmten Leistungsdruck schon mit 16 haben und denken, das und das muss ich liefern?
Ja, das Interessante ist, die halten sich ja für sehr aufgeklärt und sehr differenziert. Und die sind auch weit, aber
du hast da so eine Zahl, die fand ich beachtlich. Ja, 80% der Jugendlichen halten sich für gut aufgeklärt.
Ja, ja, genau, genau. Und das merkt man, wenn man mit denen redet. Die wirken erwachsen, reflektiert. Und das sind sie auch zum Teil. Nur dann kommt plötzlich doch irgendwas durch. Man merkt doch, oh, das sind jetzt doch wieder nur Kinder. Mhm. Weil die denn doch unter den Druck leiden. Das war ja eigentlich ihre Ausgangsfrage. Dass sie doch irgendwelche Ideen haben, performen zu müssen. Und sie haben doch Angst, die werden nicht angenommen, anerkannt oder werden abgelehnt oder ausgelacht. Oder ja, da gibt es eben Unsicherheiten wie bei jedem Menschen. Und die haben nicht so viel Lebenserfahrung.
Und diese Unsicherheiten, die zeigen sich auch, als es darum geht, als die Schüler sich über die erogenen Zonen von Mann und Frau austauschen. Wir hören einen Ausschnitt, da geht es um die Frage, wie sollte die Vagina eigentlich berührt werden?
Viele haben davon nicht so viel Ahnung, wie ihr vielleicht denkt. Erstens muss man zärtlich damit umgehen.
Achso, ich dachte, ich komme noch mit Luft
haben. Ja, ja, haben die Mädels Ahnung, was sie mit dem Glied des Mannes machen?
Also ich glaube auch, viele haben davon auch wenig Ahnung. Ja. Wie gesagt, da muss man sich halt absprechen, was man halt besser findet und was nicht.
Sich untereinander abzusprechen ist schon mal ein guter Weg, wenn man keine Ahnung hat. Aber mehr Input wäre ja auch nicht schlecht. Ann-Marlene, was meinst du? Fehlt es den Jugendlichen an genug Aufklärung?
Ich denke ja. Die wissen viel, aber die wissen viel über so ganz konkrete, ich sag jetzt saubere Dinge, wie das Geschlechtsorgan aufgebaut ist und dass man verhüten muss. Da könnte ich sogar sagen, die wissen über negative Dinge. Also pass auf, dass du kein Kind kriegst, pass auf, dass du keine Geschlechtskrankheit kriegst. Das ist immer so ein Aufpassen, Aufpassen, Aufpassen. Und es fehlt das Schöne. Was kann alles beim Sex toll sein? So, dass man wegkommt von diesem Leistungsgedanke, auch mit dem Orgasmus oder was es alles so gibt, was wir alles können müssen.
Und es fehlt vielleicht auch so ein bisschen der Blick weg vom Mainstream. Es gibt ja oft Proteste von Eltern, wenn es zum Beispiel um das Thema sexuelle Vielfalt im Lehrplan geht, also Homosexualität oder Transsexualität.
Ja.
Du selber hast ja auch dieses Thema in einem Aufklärungsunterricht angesprochen Anfang des Jahres, wurde es dafür angegriffen von politischer Seite, von der AfD. Die Partei ist ja ziemlich bekannt dafür, dass sie sich klar gegen solche Themen im Lehrplan aufstellt.
Ich wurde angegriffen, nicht so sehr wegen dieser Gender-Sache, sondern generell einfach, weil ich aufgeklärt habe. Ich würde Kinder früh sexualisieren. Dafür wurde ich von der AfD angezeigt, sage ich jetzt in Tüttelchen. Da wurde eine Beschwerde beim Senat oder in der Schulbehörde eingereicht gegen mich, dass ich das tun würde, mit ganz vielen anderen. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Also wir klären auf, weil es nötig ist. Und ich wurde eben persönlich angegriffen von einigen Untergruppen von der AfD und von der Gruppe der besorgten Eltern.
Und was macht das mit dir?
Ja, das ist ziemlich furchtbar, weil ich bin mit Kindern und Jugendlichen zusammen und höre ihre Fragen. Und die sind schon sexuell, bevor die zu mir gelangen. Auch die Kinder und ihre Fragen. Und ich sehe, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass die Antworten bekommen. Und das ist dann ganz schön schwer auszuhalten, dass ich die Auslöser sein soll für ihre Frühsexualisierung. Ich versuche nur Ruhe da reinzubringen. Von Geburt bis zur Pubertät, bis zu der sogenannten Jo, jetzt fängt der Sex an, müssen sie so viele Stufen und Stadien durchlaufen haben, dass sie überhaupt bereit sind für die Pubertät. Und da liegen Dinge drin, die sind auch nicht im sexuellen Bereich oder Beziehungsgestaltung jetzt oder Bedürfnisbefriedigung, da geht es ja schon Richtung, ups, Sexualität. Aber auch mit ihrem Körper müssen sie sich auseinandersetzen und zwar nicht nur mit den Armen, sondern auch mit dem Genital. Und da spüren die tolle Dinge. Mhm. Und das ist hochsexuell. Und irgendwann wird es sogar bewusst hochsexuell. Und das ist vor der Pubertät. Also viel früher. Und das muss alles erlaubt sein. Sonst gehen die in die Pubertät mit einem Gefühl von Verbot, dreckig, da unten, nicht dürfen, pass auf. Und dann ist eins sicher. Wenn es verboten ist, dann erst recht.
Sagt die Sexologin Ann-Marlene Henning in Eine Stunde Liebe. Wir reden gleich weiter über diese neue Folge der Aufklärungsdoku-Reihe Make Love. Da hat sich ein Schüler getraut, mehr über sein Liebesleben preiszugeben. Kleiner Cliffhanger.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Wie lieben Teenager? Dieser Frage geht die Sexologin Ann-Marlene Henning in der Doku Make Love beim Besuch einer Schulklasse in Leipzig nach. Da gibt es dann einen besonderen Moment, als einer der Schüler, Justin, sich vor der Kamera als homosexuell outet und auch offen mit Ann-Marlene über Liebeskummer, also seine Gefühle für einen guten Freund, spricht.
Wir haben uns verabredet, haben was zusammen gemacht und haben wir uns geküsst. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, er fand es wunderschön, er würde es nochmal tun.
Ah.
Und am nächsten Tag hat er mir unterstellt, dass ich ihn dazu gezwungen hätte.
Ah.
Es war kein schönes Gefühl. Ah. Und er hätte ja auch die ganze Zeit gehen können.
Er fand es sogar gut.
Er fand es gut.
Und dann war er nämlich einer von denen, der sich irgendwie noch nicht traut, dazu zu stehen, oder?
Ja.
Justin hat sich aber getraut und dann auch seiner Klasse beim Dreh erzählt, ja, ich bin schwul. Wie hat die Klasse denn reagiert?
Ja, das war eigentlich ehrlich gesagt ganz lustig. Es gibt ja aber eine Vorgeschichte, weil wir waren ja schon zum zweiten Mal in der Schule.
Mhm.
Vorher, vor 2-3 Jahren, da waren die ja alle so vor ihrem ersten Mal. Und da hatte ich aber schon mit diesem Jungen gesprochen. Und er hat mir auch von tollen Sachen erzählt, weil er so wissen wollte, und was denn, wenn sie mich nicht will und kann ich das per SMS und so. Also ich kannte den Inhalt von seiner Erlebnissen, aber er hatte das Geschlecht getauscht. Das war gar keine Frau. Und deswegen, diesmal gab er das zu. Und zwar nicht in der Klasse, wie Sie das hier sehen, sondern in einem Einzelgespräch mit mir. Und ich habe dann den Dreh erstmal gestoppt, natürlich. Und habe gesagt, jetzt Kameras aus. Ich muss jetzt und ich möchte jetzt mit diesem Jungen sprechen und sagen, weißt du, was du damit gerade vielleicht auslöst, wenn du es jetzt sagst. Und er hatte eine Meinung dazu. Wir haben dann die Schulleiterin und die Lehrerin gefragt. Und es kam dabei raus, dass er es sogar viel leichter erhielt, wenn er es machen könnte in der Klasse mit unserer Begleitung. Und deswegen ist es zu der Szene in der Klasse gekommen, die insofern geplant ist, aber absolut echt. Wir proben da nichts, wir sagen, okay, wir machen das. Komm, wir gehen rein und sagen, ihr wisst, ihr hattet gerade ein Einzelgespräch mit Justin und er wollte euch was sagen. Und das war nicht überraschend insofern, aber die Reaktion der anderen, das wollte ich sagen, das war sehr lustig, weil die haben gedacht, die gucken viel fern, das ist doch bestimmt gestellt, was haben die, das habt ihr hier extra gemacht und was und guckten immer so links zu Justin, rechts zu mir, links zu Justin, rechts zu mir und ich habe immer so, nein, ich denke nicht, frag mal Justin.
Ja, diese Überraschung, die sieht man in den Kindern im Gesicht oder Jugendlichen im Gesicht.
Nein, und dann ist was Tolles passiert. Die sind dann immer mehr eingestiegen und haben immer mehr ihre Überraschung aufgegeben und ist es Interesse geworden. Erzähl, erzähl und auch so, du hast uns 4 Jahre belogen. Was? War das alles nicht echt? Sagt er, doch, ja, es war nur mit jemand anderem. Das war ganz toll. Und dann waren die echt toll. Die waren richtig tolerant. Also tolerant hört sich auch so doof an, aber die haben alles hingenommen und sagen, wow, du bist ja mutig und die sehen ihn jetzt ganz anders, weil jetzt ist er, kann er so sein, wie er ist.
Und sie haben geklatscht, das fand ich auch eindrücklich.
Ach ja, ja, die fanden das, die kennen ja diese Ängste, die auch sehen konnten, dass Justin die hat. Also die kennen dieses, oh Gott, die anderen, was sagen sie dazu? Und deswegen haben die plötzlich gemerkt, wow, ist das mutig. Und ich würde so gerne haben, dass es gar nicht mutig ist, dass man es einfach sagen darf und kann. Aber man weiß eben ganz genau als Jugendlicher heute, man liest ja auch, man kann nicht vermeiden zu hören, was bestimmte Richtungen, politische Richtungen auch sagen, dass homosexuell nichts Natürliches ist und das kann anstecken. So ähnlich wie drei andere werden jetzt homosexuell, weil Justin davon gesprochen hat. Mhm. Also das ist absurd für mich. Sie haben schon mal drüber gefragt. Wie ist es für mich, diese Einstellung von bestimmten Parteien?
Ich will gerade sagen, also ich glaube, die Reaktion der Jugendlichen in der Klasse zeigt, dass unter Jugendlichen selbst da viel mehr Verständnis ist für so ein Thema als vielleicht unter Erwachsenen.
Wir haben ja übrigens auch mit der Mutter dann gesprochen, bevor es gesendet wurde. Und da war absolutes Verständnis. Das ist überhaupt, es kann einfach ganz, ganz normal ablaufen. Es ist einfach nichts Besonderes. Und das könnte sich gerne ein bisschen ansteckend verbreiten, diese Einstellung.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Sex mit Höhepunkten haben Männer öfter als Frauen. Um den Orgasmus geht es in der zweiten Folge der neuen Make-Love-Staffel. Und laut der Doku-Reihe kann jede dritte Frau nicht zum Höhepunkt kommen. Und nur jede zehnte Frau hat einen Höhepunkt rein durch Penetration. Wir sprechen darüber mit der Sexologin und Paartherapeutin Ann-Marlene Henning, die durch die Doku führt. Was meinst du, Ann-Marlene, woher kommt diese Orgasmusblockade? Medial wird das ja nicht nur in Pornos oder auch in Serien und Filmen anders dargestellt.
Ist es einfach normal? Es gibt Frauen, die haben es noch nicht gelernt. Und es wird aber so dargestellt, als ob es jeder kann. In den Medien und dass das der Höhepunkt ist, haha, im übertragenen und im echten Sinne, das ist einfach wirklich frustrierend für Frauen, die das nicht können, weil die nur denken können, ich bin falsch und zwar bei mir angeboren, stimmt was nicht und das ist nicht richtig. Und das ist ein so hoher Druck und da gehen Beziehungen zu Ende. Die trauen sich nicht, neue Beziehungen einzugehen, diese Frauen, weil sie ihm ja nicht das gewisse Etwas liefern können. Und das sehen wir ja in den Folgen, wie sehr jemand darunter innerlich selbst leidet und zwar so sehr, das ist Folge 3, glaube ich, dass sie vorspielt und am Ende sich was ganz anderes herausstellt, wenn ihr Mann dazu kommt. Es gibt eben solche und solche. Es gibt welche, die halten den Orgasmus für unabdingbar und es geht bei jedem Geschlechtsverkehr nur darum. Und andere, die sagen, oh, das macht ja heute, wir haben doch, es war toll. Das ist nicht immer am Orgasmus messbar, ob es ein Erfolg war oder nicht oder als ob es schöner Sex war oder nicht.
Was sagst du denn Frauen in deiner Praxis, wenn sie Probleme mit dem Orgasmus haben? Woher kommt das?
Man lernt Dinge von ganz klein an. Stellen Sie sich das mal vor, da fängt man an, in der Windel zu ruckeln und was zu tun und spürt was. Und da gibt es sehr viel, also über Druck spürt man besonders viel, gerade die Frau, weil ihr Geschlechtsorgan drin liegt. Und einige Damen bleiben bei diesem Drücken und kommen irgendwie nicht drauf, dass man auch vielleicht reiben könnte. Und genau diese Frauen können oft nicht kommen, weil sie geblieben sind bei diesem, ich versuche mich dahin zu ruckeln. Und da sie auch gelernt haben oft, dass es da unten unangenehm ist, passen sie auch gar nicht viel an. Mhm. Und diese sitzen oft bei mir und sind sehr frustriert unter Druck. Quasi wirklich unter Druck, aber bringen es nicht zum Höhepunkt. Also, was tue ich? Es hat was mit Körper zu tun, mit Wissen. Die müssen ihr Geschlecht kennenlernen. Das ist alles angenehme Lernerfahrung. Man kann sich immer bewegen. Mhm. Und darum geht es. Und das dauert ein bisschen Zeit, also bis sie sich anfreunden mit ihrem Geschlecht. Mhm, aber das kommen soll.
Das kommt. Ja. Aber auch Männer stehen ja wohl unter Druck. Jeder Dritte hat schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht, heißt es bei Make Love, um die Partnerin nicht zu enttäuschen. Wie sieht es da aus bei Männern?
Ja, man denkt ja erst, Männer könnten das vielleicht nicht. Aber wie mir einige gesagt haben, doch und besonders mit Kondom geht das gut. Weil dann macht er so ruckel, ruckel, abziehen, ich gehe mal kurz zur Toilette, Schatz. Und dann sieht sie nicht, dass da nichts drin ist. Mhm. Und das ist das eine, aber auch anders. Wer möchte bitte feststellen können im Nachhinein, ob dieser kleine Teelöffel Sperm irgendwo in der Scheide gelandet ist, also wenn ohne Kondom. Das ist schwer zu sagen, ob da wirklich, was ist jetzt hier was? Und die tun das ja auch nicht nur, um nicht die Partnerin nicht zu enttäuschen, sondern wie auch die Frau, ja, damit es zu Ende ist. Wir sind fertig. Mhm. Das ist ein Grund. Es gibt nicht immer guten Sex, sondern auch welchen, wo man so ein bisschen ein langweiliges Hin- und Herstoßen, das wird oft als Grund genannt. Also ich möchte, dass der Geschlechtsverkehr zu Ende ist oder ich möchte, dass mein Partner kommt. Also tue ich so, als ob ich komme.
Und in der Folge zu Orgasmus schickst du ja das Paar Hannes, 56, und Christiane, 36, auf zur Entdeckung der Langsamkeit, um besser zum Höhepunkt zu kommen. Was hat es damit auf sich?
Genau, das Paar in der Folge, da ist es ja so, dass die Frau kommen kann. Es ist nur schwieriger. Und wenn man dann in dieses, ich muss, ich muss, ich muss, ah, und dann, was hört man ja schon, dann spannt man an, hält die Luft an. Wenn die Erregung dann nicht hoch genug ist, dann kann man nicht kommen. Und deswegen Langsamkeit, da atmet man. Man regt mehr Zellen an, man fasst sich an, man hat auch Zeit zu richtigem Nahkontakt, also Augenkontakt. Man kann stoppen. Und das war bei den beiden so wie das Highlight. Also, aber ich kenne es von vielen Paaren. Ach so, man kann ja auch stoppen. Stimmt. Es ist wie so ein choreografiertes Etwas. Vorspiel, rein, machen, kommen. Mhm. Und den kann man eben doch unterbrechen, sich was erzählen, kleinen Kissenkampf dazwischen schmeißen oder man kann alles Mögliche. Man muss nicht immer dieses rein und fertig machen. Und das war für dieses Paar sehr, die wussten das irgendwie, aber haben es noch nie gemacht. Es war immer so Performance, jetzt müssen wir.
Und damit das dann auch mal eine andere Choreografie sein kann, da muss man sich ja überwinden, darüber überhaupt mal zu sprechen, oder?
Ja. Ja, genau. Und diese Choreografie, die ist tatsächlich oft schambesetzt. Und die Frau in unserer Folge hat das Gefühl, immer wenn sie hoch erregt oder sexuell wird, wird es gleich assoziiert mit Schlampe oder Professionelle.
Mhm.
Und deswegen schaltet gleich der Kopf ein und macht Schluss. Das war ein Gedanke, womit wir auch gearbeitet haben, dass man als Frau auch sexuell sein kann. Darf. Also dieses Tropfende, was früher, ja, das ist ja eine Schlampe, sie tropft vor Lust. Da verbinden viele Frauen damit, dass sie zu sexuell sind. Und dabei ist es doch sehr schön, das sagen alle, die Erregung des Partners oder Partnerins. Und die darf man zeigen. Und das war hier ein Thema. Und diese Frau hat ein bisschen ihre Grenzen im Kopf verrücken können.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Raus aus der Routine heißt es bei der ZDF-Doku Make Love in der letzten Folge. Und damit ist auch die Routine der kleinen Aufklärungsfilme gemeint, bei denen so Modellpaare immer bestimmte Sexpraktiken vorführen und dann schiebt sich immer noch so eine Erklärgrafik davor. Die Paare, das waren in den letzten 3 Jahren immer Frau und Mann. Und jetzt gibt es zum ersten Mal auch ein homosexuelles Modellpaar zu sehen. Damit das beratungsbedürftige Paar in der Folge Marcel und Sebastian seit 10 Jahren zusammen mehr über den Analverkehr erfahren können. Von der Sexologin Ann-Marlene Henning wollte ich wissen, war das irgendwie anders für dich, mit denen zusammenzuarbeiten?
Das ist so, wie ich immer Analverkehr erkläre. Da haben andere mit Problemen, nicht ich. Nein, das war auch sehr...
Oder war es anders mit einem homosexuellen Paar?
Nee, weil der Witz ist ja, da denken, das ist ja auch so ein Vorurteil, auch bei mir übrigens, bis zu der Sendung, dass ich denke, das müssen die doch wissen, wie. Und das war ja nun mal eins der Probleme, dass sie gerade damit nicht klarkamen. Also eins der Partner hat gar nicht so viel Erfahrung damit. Also und immer die Techniken und so, die muss man erstmal beherrschen und können. Und deswegen ging es um Analverkehr und ich musste es denen erklären.
Und zwar so mit Grifftechniken, um den Penis zu stimulieren.
Naja, ja, also vielmehr eigentlich eher um bestimmte Muskeln zu entspannen. Mhm. Es geht so, es gibt bestimmte Techniken, wie man drumherum kommt, dass eigentlich im Analkanal ja eigentlich eher vorgesehen ist, dass was rauskommt als rein. Und da gibt es Atemtechniken, Massagetechniken, dass man das viel weicher alles hinbekommt. Und das war wichtig, genau.
Das Thema Analverkehr ist ja auch unter Heteropaaren immer größer, habe ich so das Gefühl.
Ja.
Ist das so? Ist das in der Praxis so, dass da auch viele Paare nachfragen oder
absolut.
Offenheit
das ist
mehr
immer,
da ist?
Ja, das ist immer ein Thema, der Analverkehr. Ob es bei der Sexualaufklärung bei 16-Jährigen oder bei Abendveranstaltungen, immer kommen diese Fragen und zwar ziemlich zu Anfang. Die scheinen sehr wichtig zu sein. Diese Analverkehrgeschichten, muss man das? Tut es immer weh? Ist es dreckig? Was weiß ich, das kommt alles. Und alles kann man mit Nein beantworten.
Da gibt es eben Grifftechniken, die den Partnern beigebracht werden. Das Gleiche gilt auch generell für Heteropaare, wenn sie keine Lust mehr haben auf Sex. Wie arbeitest du eigentlich diese Grifftechniken? Du holst dir dann immer ein Team zusammen und überlegst zusammen, wie kann man eben diese Modellpaare, die ihr dann auch noch in den Dokus habt, die sozusagen das Ganze vorführen für die Paare, die da zu Gast sind. Wie arbeitet ihr das?
Na, das ist aber kein Team. Also das bin immer nur ich.
Das,
weil ich bin für die ganze Fachlichkeit da drin zuständig und das ist gar nicht so schwer, wie man denkt, weil ich kenne dann auch Paare, die genau in dem Bereich arbeiten, beim Tantra oder Seminare für Erwachsene geben. Ich arbeite ja nicht nackt, also nie, aber diese Paare, die arbeiten zum Teil eben nackt und das ist ganz normal. Es ist eine ganz andere Szene und in anderen Ländern gibt es das sogar noch mehr und anders, aber das ist normal. Und deswegen weiß ich genau, wen ich anrufen muss und ich musste, also das war wirklich frappierend. Also es war, ich hatte sogar eine Reihenfolge mir überlegt und sagte das und dann in das und in den und so und in den Griff. Und wir haben nicht einmal unterbrochen. Die Frau hat es einfach gezeigt. Und ich saß nur da, wow, ah, wow, wir waren fertig. So schnell haben wir noch nie gedreht mit so einer langsamen Sache. Sie konnte, sie hat alles gezeigt, wie sie es kennt aus ihrer Arbeit. Das ist eben nichts Neues. Nur für, ich sag normale Paare oder nicht aus unserer Branche, die kennen meist nur Reibetechniken. Irgendwas mit schnelles, hartes, eventuell Reiben bis zum Höhepunkt. Und da haben wir es wieder. Die Langsamkeit. Das Spüren, das Beobachten des anderen oder dass nur eine Person die Gebende ist oder der Gebende und dann erst danach vielleicht eine Vereinigung, wie oft gesagt wird, also eine Penetration. Man kann so viel machen, wir nutzen es alles nur nicht so richtig.
War es denn irgendwie anders, mit einem homosexuellen Paar zu drehen?
Auch nicht. Also das ist eben das, was so interessant ist für mich. Also beim allerersten Dreh in 2013, da sah ich noch bei dem einen oder anderen Kameramann oder so, dass sie bemüht waren, sich das nicht anmerken zu lassen. Wenn man unter den Beinen von einem Mann liegt und hochfilmt in den Hoden, um Anatomie darzustellen. Ja, das war so die erste kleine Verunsicherung. Und die hat sich wahnsinnig schnell gelegt. Weil alle, die da machen, mitmachen und nackt sind, kein Problem damit haben. Und das ist wie so ein, das ist so entspannt wie nur was. Es ist ja fast langweilig, wenn ich das so sagen darf. Und das ist egal, ob das jetzt zwei Männer sind oder zwei. Das ist nicht wichtig, weil die lieben sich. Gerade die beiden Männer auch, da sah man diese Gefühle im Gesicht. Hast du ganz vergessen zu gucken, dass es zwei Männer sind?
Sagt Ann-Marlene Henning, die charmant durch die Aufklärungsdoku Make Love führt. Alle Daten und Infos, wann die Folgen laufen, findet ihr auf unserer Eine Stunde Liebe-Seite im Netz.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Zu Gast bei uns heute Ann-Marlene Henning. Und die Sexologin klärt ja nicht nur im Fernsehen auf, sondern auch Bücher hat sie geschrieben, Aufklärungsbücher. Make Love wurde ja in viele Sprachen übersetzt, gibt es unter anderem auch auf Koreanisch. Wie sehen denn da die Reaktionen im Ausland aus?
Ja, also man muss ja vorher sagen, zum Beispiel Koreanisch, da kann ich ja nicht sehen, was sie geändert haben. Ich kann den Text nicht lesen. Und die Bilder sind zu 90% eingestampft. Also da sind nur Bilder von Oberkörpern und Gesichtern. Also es ist nicht das gleiche Aufklärungsbuch.
Ach.
Ja, genau. Aber wissen tun wir aus verschiedenen Ländern, dass das verkauft hat, das Buch. Und zum Beispiel, die Russen wollten ja auch eine Ausgabe und da habe ich Nein gesagt, weil die wollten gerne bitte das Homosexualitätskapitel gestrichen haben. Wir haben gar kein Kapitel, sondern es ist quer durch das Buch, weil es für mich nicht eine Sondergruppe sind, über die man unterrichten muss. Das möchte ich einfach nicht und deswegen haben die Russen ein Nein bekommen. Also es gibt sehr unterschiedliche Reaktionen.
Also sind wir deutschlandweit ein bisschen weiter als andere Nationen im Vergleich, das Sprechen über Sexualität angeht?
Ja, in jedem Fall sind wir weiter. Ja, da sind wir weiter. Da gibt es noch viel schlimmere Dinge. Allerdings, ich habe ja auch noch Make More Love geschrieben für Erwachsene. Mhm. Und da ist es noch ein bisschen schwieriger, weil das betrifft ja jetzt jeden. Über Teenage-Sex zu reden, das halten die Eltern aus. Aber wenn es ihr Sex ist, wenn es jetzt um Menopause und Andropause oder auch um das Alter geht, oder ja, dann, mein zweites ist ja Aufklärung für Erwachsene. Und da ist nicht nur Alter drin und Menopause, sondern alles für die ab 25. Und da wird es schwieriger. Da sind viel, viel mehr Beklemmungen und Hemmungen.
Also was die Reaktion angeht, ist das auf das zweite Buch dann ein bisschen heftiger.
Ja, ja. Das war auch deutlich im Fernsehen zu spüren, in den Talkshows und sowas, weil da ist Mann betroffen. Da nutze ich spezifisch das Wort Mann. Also Mann, immer innen, und aber auch Mann. Also das ist so ein bisschen, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt könnte es um mich gehen. Und was nicht immer falsch ist, es gibt ja eine natürliche Scham, die richtig und angebracht ist. Und da zu sitzen im Fernsehen über Sex zu reden, das ist für mich normal, aber nicht für jeden anderen Gast, dem das auferzwungen wird vielleicht. Naja, er hat zugestimmt, dass er in der Runde mit sitzen mag. Aber da gab es schon den einen oder anderen Prominenten, der hätte da nicht sitzen sollen. Ich nenne keine Namen.
Ah, die wollten in deiner Anwesenheit nicht so gerne reden.
Nein, die spielen lieber Tennis, glaube ich, diese Leute.
Aha, guter Hinweis. Ja. Du hast selber Pläne für die Zukunft, ein Sexologenhaus in Hamburg zu gründen, mit verschiedenen Therapieangeboten, einem Buchladen oder einem Café. Ja. Wie sieht es damit aus?
oh ja, ich musste das so oder ich möchte, habe das ein bisschen zur Seite gestellt, aber nicht, weil es nicht stattfinden soll. Das soll kommen, aber ich möchte gerne meinen Master in Sexologie vorher absolvieren. Es gibt seit April in Deutschland die Möglichkeit, in der Hochschule einen Abschluss zu bekommen, international akkreditiert und anerkannt in Sexologie für die beratende Tätigkeit als Sexologe. Und da bin ich drin als Assistentin der Studienleitung auch und das mache ich erst. Das sieht besser aus auf dem Papier. Nein, der wahre Grund ist auch, ich muss ja auch ab und zu was zur Seite stellen, weil es zu viele Projekte sind. Also das Sexologenhaus, wenn Leute meinen, sie müssten unbedingt jetzt einsteigen und mir da zur Hand gehen, dann geht das. Nein, aber das ist eine Riesenaufgabe. Wie ein Ärztehaus, aber eben mit Sexologen und Physiotherapeuten, die sich die sich alle im sexuellen Bereich auskennen. Das ist der Unterschied. Und mit Entspanntheit verbunden. Man kommt und setzt sich hin und trinkt einen Kaffee vorher im Café und steht nicht heimlich gegenüber und raucht und schlüpft schnell rein, damit man nicht gesehen wird. Also das ist, da habe ich viele Gründe für diese Sache. Kleine Bibliothek und so, man soll auch die Bücher bekommen können, die interessant sind, weil ich kann es ja besser beurteilen, als einfach mal in ein riesen Portal zu gehen, welches Buch ist nun für mich gut.
Mit Anfang 30 hast du da angefangen, dich mit dem Thema Sexualität näher zu beschäftigen, dir zu überlegen, Sexologin zu werden. Das sind jetzt 20 Jahre. Ja. Wird es nicht langweilig?
Ja, doch, manchmal auch, wirklich. Und dann immer wieder auf neue Begeisterung bei mir, weil ich denke, oh wow, das hätte ich noch gar nicht gedacht. Oder ein Mensch inspiriert mich und. Es wird immer wieder interessant, aber manchmal denke ich auch, nee, am Wochenende nur Sex machen, nicht drüber reden. Da habe ich dich gekriegt.
Ja. So, und den nächsten Lachflash, den erspare ich euch. In diesem Sinne, für mehr Sex am Wochenende und überhaupt, sagt nicht nur an Marlene Henning, sondern auch Shanli Anwar. Und ich danke euch fürs liebevolle Lauschen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.